Heidi ho, ihr lieben Spoilies. Normalerweise an dieser Stelle ein Cold Opening, doch diese befinden sich diesmal alle im Spoiler-Teil, deshalb können wir die hier natürlich nicht vorwegschießen. Deshalb an dieser Stelle ein einfaches Habt viel Spaß bei der Folge. Liebe Welt da draußen, wir sind bei einem Speedberg, da muss ich das Ganze natürlich auch noch etwas schneller aufziehen. Und der Mo, der schüttelt schon wieder den Kopf, völlig zu Recht. Es ist absolut albern, was ich hier mache, aber weißt du, an was mich das erinnert? Also nee, weißt du wahrscheinlich nicht, weil du hörst ja den Kalk und Welk Podcast nicht, ne? Aber da gibt's auch so einen Running Gag, wo Oliver Kalkofe, genau, mal das Pferd nachmacht. Und das findet ja Welk auch immer total albern und total blödsinnig. Aber die Leute draußen, die finden das lustig und ich wette, bei uns ist das ganz genauso.
Ja gut, also was soll ich sagen? Also es hat bisher noch keiner gesagt, was ist das für ein Scheiß. Mir ist gerade im Kopf, aber da bist du der Falsche, glaube ich, für. Warum hat der Berg irgendwann mal angefangen, Heidi Ho zu sagen? Aber gut, das werde ich ihn mal fragen, wenn ich wieder mit ihm aufnehme. Das ist aber nicht heute der Fall.
Ich glaube, das war ich, der damit angefangen hat.
Ja, siehst du, dann müssen wir mal zurückgehen in die Annalen eurer Historie und was ist da damals passiert und schiefgegangen. Weil das fröhliche Hi Diddly Diddly ist etwas fehl am Platz heute.
Könnte man so sagen, denn wir sprechen über eine Serie, die zurzeit, kann man sagen, fast in aller Munde ist, denn sie wurde mittlerweile in der ARD-Mediathek wirklich sehr oft abgerufen. Es geht um Oderbruch. Und du hast mir gesagt, Steven, schau dir Oderbruch an, recherchiere nichts dazu. Schau einfach und guck, was passiert. Und genau das habe ich gemacht. Und jetzt bin ich hier. Warum? Warum sind wir hier? Weil es eine gute Serie ist. Weil die was macht, was man der ARD so in der Art zumindest in den letzten Jahren nicht zugetraut hätte. Und wir werden das Ganze jetzt mal so ein bisschen auseinandernehmen und gucken, woran das liegt.
Ja, deswegen gleich am Anfang von mir auch an euch da draußen die Bitte, lest einfach nichts. Es gibt wirklich so ein paar Zeitungen, die haben nichts Besseres zu tun, als einen Spoiler rauszuhauen, den Twist zu verraten. Auch bei Wikipedia steht in der letzten Zeile der Twist drin. Ich weiß nicht genau, was die Leute immer reitet. Das ist so dieses alte Phänomen. Damals gab es ja diesen Beef zwischen Sat.1 und RTL, weil RTL hatte Twin Peaks und Sat.1 war beleidigt. Und dann haben die einfach kackfrech rausgehauen, wer der Mörder von Laura Palmer ist. Weiß ich, ne? Oder auch hier, ne? Dumbledore stirbt. Ja, hurra, vielen Dank für das. Mhm. Also lest da nichts, macht das alles hinterher. Und ihr findet, also erstmal generell, ihr findet Oderbruch in der ARD-Mediathek. Und da findet ihr auch ein Making-of. Das könnt ihr hinterher gucken. Das ist auch toll gemacht. Und da braucht ihr gar nichts lesen. Gar nichts lesen. Das macht nur was kaputt. Also mich hat das ja gerade so begeistert, weil ich nichts wusste. Und dann kommt da eine Wendung, dann gibt es diesen berühmten Twist. Shyamalan lässt grüßen. Und dann denkt man sich, what the fudge? Und guckt mit viel Freude weiter. So ging es mir auf jeden Fall. Und ich bin ja, wie hast du es letztens gesagt? Ich bin dein Algorithmus. Ich sage dir, was du guckst und du bist dann begeistert.
Ja, also ich würde sagen 98% Trefferquote, was das anbelangt. Also Mo kann mich da diesbezüglich sehr gut lesen und auch hier lag er absolut richtig. Und das, was du gesagt hast, das ist für uns ein Vorteil, weil wir ja schon so auf so, ich nenne es jetzt einfach mal so Special-Zeug, schon so stehen. Ja. Ich glaube aber, was diese Serie macht, ist, dass sie ganz vielen Casual-ARD-Guckern mächtig vor den Kopf stößt, weil man denkt, man kriegt ein 0815 Crime-Ding vorgesetzt, was ein bisschen düsterer ist. Mhm. Und dann stellt sich halt heraus, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Und diesen Twist, über den wir später auch noch im Spoiler-Part reden werden, der kommt ja erst relativ spät. Das ist nicht was am Ende der ersten Folge kommt. Es gibt immer mal Hinweise da drauf. Mhm. Und wo man dann halt auch nach der vierten Folge sagt, okay, das eigentlich wurde es einem schon mit einem Zaunfall fast ins Gesicht geschlagen teilweise. Aber dann wusste man, es ist wirklich so. Und ich glaube, das hat halt viele typische Krimi-Gucker dann verschreckt oder die mögen sowas nicht. Das ist genauso wie bei den Tatorts. Ich gucke ja nie Tatort, aber wenn gesagt wird, das ist einer, der ist wie Quentin Tarantino oder das ist der Zeitschleifen-Tatort, dann gucke ich den und finde den geil und alle anderen sagen, was ist das denn für ein Scheiß? Und ich glaube, das könnte hier halt durchaus auch passieren. Aber auf der anderen Seite werden dann die Gucker wie wir, die, ich sag mal, dem Ganzen eher ein bisschen fern sind, dann abgeholt. Also es ist schon clever gemacht.
Ja, es ist vor allem eins mal und das ist mutig. Und das finde ich gut. Und ich habe jetzt mich ja schon ein bisschen weiter damit auseinandergesetzt. Wisst ihr, ich habe euch ja auch genervt damit, dass ich auch dem Adolfo geschrieben habe, der hier die Regie geführt hat. Und da kam auch ein nettes Feedback und auch von einem der Schauspieler. Komme ich später nochmal zu. Es ist schon so, denen ist allen bewusst, was sie da gemacht haben und wir können froh sein, dass wir das bekommen haben. Und ich habe jetzt ein paar Interviews gelesen und gehört, auch mit dem Christian Alwart, der hier auch maßgeblich mitbeteiligt war. Und ich habe den Christian ja erst, naja, ist schon 2 Jahre her oder 3 oder sowas, bei Slöborn 1, ich habe es nicht gefeiert. Ich habe es nicht gefühlt. Ich muss jetzt aber sagen, mit dem ganzen Hintergrundwissen, was ich habe, was diese Truppe angeht, was auch den Arend Remmers angeht als Schreiber und diese drei, was die da so machen und was sie schaffen wollen oder sowas. Ich gebe Slöborn auch auf jeden Fall nochmal eine Chance. Ich werde jetzt also demnächst nochmal, nicht nur Staffel 1, sondern das ist jetzt gerade zu Ende gegangen mit Staffel 3. Ich werde mir das alles nochmal ansehen, weil ich jetzt einfach genauer verstehe, was sie machen wollten. Sie wollten eben schon einen Mystery-Krimi machen, der am Anfang dafür sorgt, dass du sagst, ja, okay, hier, Krimi, ja, der Kommissar X mit Partner Y, dann noch Cherchez la Femme, kommt eine Braut dazu und dann gucken wir mal, wo das hingeht. So, schöne Hausmannskost. Der Deutsche mag halt Krimis, so ist das, ganz simpel. Mhm. Und genau das haben wir eben nicht gekriegt und das finde ich geil und ich finde auch, was die ARD sich hier traut, insofern geil, weil das, glaube ich, wenn die so weitermachen, wird die ARD-Mediathek ein richtiger Player. Also ich habe da Sachen jetzt gefunden. Ich bin ja auch lazy, bin genau wie alle anderen. Wir gehen zu den anderen Anbietern, weil wir eher da was erwarten. Und ich habe gestern tatsächlich noch eine komplett andere Serie gesehen, die auch in der ARD-Mediathek liegt. Und ich habe die zweite schon gestartet, die da liegt, die irgendwie an mir vorbeigeflutscht sind. Und wenn Oderbruch und alles, was dann vielleicht noch kommen kann, auch aus dieser Crew von dem Adolfo Kolmara, dem Christian Alwart und dem Arend Remmers, ich werde mir das dann alles ansehen. Weil das, was du gerade gesagt hast, dieses vom Kopf stoßen, ist ja eigentlich was Gutes. Wir brauchen ja nicht den 634. Aufguss von der Alte oder was auch immer jetzt beim Tatort abgegangen ist, kann ich nicht mitreden. Wäre auch unfair, immer auf die Tatort-Leute zu hacken. Also wir beide gucken kein. Ich habe es mal ein, zweimal versucht. Die haben mich nicht so abgeholt. Aber das ist, ich weiß schon, warum Leute gerne Krimis gucken.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also hat ja anscheinend ein Publikum und da gibt's ja auch durchaus welche, die man sich, wie gesagt, anschauen kann. Nicht nur die, die ganz besonders speziell sind. Ansonsten ist die Qualität ja auch einfach aufgrund des Outputs sehr schwankend beim Tatort. Ne? Da gibt es halt auch Dinger, die kannst du dir kaum angucken und dann gibt es wieder welche, die sind ganz gut. Aber ja, dafür ist mir das halt auch irgendwie zu Standard, sage ich jetzt mal. So diese Standard-Krimi-Geschichten. Da gucke ich dann am Sonntagabend doch lieber was anderes. Ja. Aber hier, wie gesagt, wir bekommen was völlig anderes, was Unerwartetes und das finde ich halt auch total klasse. Und wenn es dann auch noch so gut umgesetzt ist wie hier, es gibt wirklich nur ganz kleine Abstriche, über die wir gleich auch nochmal zusammen reden können, ist das hier wirklich großartig.
Ja, also ich hole euch mal ein bisschen ab. Oderbruch, für die es nicht wissen, 8 Teile kratzen alle so an der 60-Minuten-Marke. Also 8 Stunden Commitment ist das schon, was ihr da machen müsst. Ihr findet es komplett in der ARD-Mediathek. Und die Geschichte beginnt in Krelo, das ist ein fiktiver kleiner Ort im Oderbruch an der deutsch-polnischen Grenze. Und genau da, wo es eigentlich nichts gibt, ne, ist einer der dünnst besiedelsten Orte in Deutschland, stoßen 2 Angler im Morgengrauen auf einen Leichenberg. Sterbliche Überreste von über 100 Menschen und Tieren. Und wie es dann einer der Ermittler dann so schön sagt, der Zeitpunkt der Morde verteilt sich über 50 Jahre. Und ich muss sagen, alleine der, wir nennen es mal den Leichenberg, also das ist schon, ne, in Folge 1, ich finde, das ist schon ein richtiger Hingucker. Dann wir lernen dann so ein bisschen so natürlich die Charaktere dann gleich am Anfang kennen. Der ortskundige Kommissar Roland Voigt wird hier mal wieder hervorragend gespielt von Felix Kramer. Wenn du mir da immer dann widersprechen willst, kannst du das nachher machen. Ich erzähle jetzt einfach mal. Der soll dann halt eben das LKA vor Ort unterstützen, weil er aus diesem Ort kommt, auch wenn er den schon vor längerer Zeit da verlassen hat. Und ihm an die Seite wird ein polnischer Kripo-Beamter gesetzt, der Stanislav Zajek, gespielt von Lukasz Gregorowicz. Und die beiden sollen das dann halt eben ermitteln. Es reicht aber nicht, denn auch eine ehemalige Kollegin und Jugendliebe, die Maggie Kring, die hier die weibliche Hauptrolle spielt, wird später dann eingeführt, muss zurück in ihre Heimat, obwohl sie den Ort da auch lange schon verlassen hat, weil der Fundort der Leichen liegt auf dem Besitz ihres Vaters und ihr Vater, gespielt von Volkmar Kleinert. Und was habe ich mich gefreut, den zu sehen. Ich kenne den nämlich nur als Stimme und hat der eine geile Stimme. Ich kenne den nur aus Hörspielen. Ich habe das so abgefeiert. Ich saß dann so, zu ihren Eltern hat diese Maggie keinen richtigen Kontakt. Und der Grund dafür ist wohl der Tod von Maggies Bruder, der tatsächlich bei der Oderflut 1997 umgekommen sein soll. Und so treffen sie eben in Oderbruch alte Freunde, die keine mehr sind und vielleicht auch nie welche waren, und müssen unfreiwillig eine Reise in die Vergangenheit machen, um dieses Mysterium zu entschlüsseln. So weit, so gut. Wir kommen später zu einem Spoilerteil, der lässt sich nicht verhindern, weil man kann nicht lieben, wenn man das nicht richtig erzählt. Wir werden jetzt ja aber am Anfang nicht spoilern. Frage: War dir bewusst, wie speziell das Oderbruch ist? Dass es da wirklich tatsächlich im Zweiten Weltkrieg diese Massenschlachten gab und dass da tatsächlich immer noch Leichen gefunden werden?
Also ich muss sagen, dass Geschichte bei mir tatsächlich generell eine Schwachstelle ist und auch etwas, wofür ich mich tatsächlich gar nicht so sehr interessiere. Vor allem so diese Zweite Weltkriegssachen, das wurde einem damals in der Schule so eingeprügelt, das war ja auch so eine Zeit, wo man irgendwie alles abgelehnt hat, und seitdem ist das was an mir vorbeigegangen ist, und dementsprechend ist der Oderbruch für mich ein absolut böhmisches Dorf sozusagen. Also weiß ich gar nichts drüber.
Aber es ist tatsächlich so, weil dort 1945 die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat auf deutschem Boden, findet man da zuweilen immer noch, also es gibt immer noch Exhumierungen von Soldatenleichen bis heute hin. Also es ist natürlich schon mal eine spannende Grundgeschichte, und ich finde auch, sie haben dieses Setting dann gut genutzt, die 1997er Flut im Oderbruch, die gab es wirklich, auch wenn die Serie hier nicht historisch ist. Also da gibt es jetzt nicht eine Zeitlinie, wo man sagen kann, dann kam das, dann. Es geht mehr ums Feeling, ne? Um das Feeling in dieser dünn besiedelten Gegend, die Leute, die da sind, zum Teil auch schräge Charaktere, zum Teil die Zurückgelassenen, die Verlierer, die man vielleicht auch, ich hatte ja vor kurzem erst über Freies Land geredet, auch ein Film von Christian Albert, auch mit dem, ich sag's mal wieder, hervorragenden Felix Kramer. Aber auch da gab's ja diese Charaktere, die sich einfach zurückgelassen fühlen, und die haben wir hier halt auch. Und in dieser Zeit spielt auch die Serie und eben ein paar Jahre später, denn wir haben hier zwei Zeitlinien, einmal 1997 und einmal eben die Jetztzeit. Immer wieder durchlebt die weibliche Hauptrolle Maggie, gespielt von Caroline Schuch, und das ist die Schwester von Albrecht Schuch, den ich ja, ihr erinnert euch, letztes Jahr so hoch gelobt habe. Ich sagte wörtlich, der ist eine Macht, im Westen nichts Neues. Und die Maggie erlebt immer wieder Flashbacks, und das finde ich auch ganz toll gedreht, denn in diesen Flashbacks ist es nicht so, wie wir es kennen, irgendwie irgendwas gibt uns den Hint, jetzt kommt ein Flashback, also sei es, jetzt ist es ein Schwarz-Weiß oder unten wird eingeblendet andere Zeit, sondern hier ist es so, die Maggie geht durch den Raum und erlebt den Flashback, den wir dann live sehen, also ihr jüngeres Ich steht dann da plötzlich, oder ihre Freunde von früher stehen da plötzlich, und das finde ich ist sehr, sehr gut gedreht und macht das Ganze dann so ein bisschen spannender, als wenn man so mit den üblichen Dingern abgespeist wird, ne? Du hast ja vorhin gesagt, der Twist kommt für dich relativ spät. Ich fand, der kam relativ früh, also der richtige Twist kommt in Folge 4. Das ist, habe ich euch ja auch gesagt, das ist immer dieser Make- und Break-Point. Also ab Folge 4, entweder gehst du mit oder sagst, Freunde, so nicht. Ne? Also das habe ich ganz oft gelesen, also bis Folge 4 war es gut und solide, und dann ist aber das passiert und da habe ich mir gedacht, das gucke ich nicht weiter. Und andere stehen da und zünden eine Kerze an vor Freude, weil sie sagen, so, das habe ich nicht erwartet und jetzt gucke ich erst recht weiter. Ich fand das ganz spannend, weil ein Twist so, ne, Shyamalan bis zum Ende geheim halten und dann lässt er dich zurück damit, wird hier eben nicht angewandt, sondern wir kriegen in Folge 4 den Twist und haben dann noch 4 Folgen Zeit, damit zu spielen. Und damit wird ja gespielt. Ich meine, ab da geht's erst richtig los. Und das fand ich richtig, richtig gut. Hat mir einfach viel, viel Freude gemacht, das.
Ja, nicht nur das, also ich habe den Twist halt total annehmen können. Der hat mich zwar auch, also er hat mich wirklich irritiert im Sinne von, ich habe mich gefragt, machen sie das jetzt wirklich? Geht es wirklich in die Richtung? Gibt es noch irgendeine andere Erklärung? Und als dann klar war, nee, es ist so, dann habe ich das auch voll angenommen. Und was ich dann halt noch geiler fand, dass sie dann hinten raus zum Ende der vorletzten Folge nochmal so einen geilen Twist einbauen, wo ich so sage, geil, wie sie das hinbekommen haben. Und also allein schon dafür muss ich sagen, Hut ab, weil ich mag das, wenn man mich so im Dunkeln tappen lässt und dann hinten raus da sowas aus dem Hut zaubert. Das macht dann einfach nur Spaß. Und das verbunden mit der ganzen Inszenierung, die wirklich überwiegend sehr, sehr gut ist. Gerade am Anfang hat das ja diese Krimi- und Mystery-Vibes, die so ein bisschen fast sogar an True Detective erinnern. Es ist nicht ganz so düster, es ist nicht ganz so dreckig, aber es geht in so eine ähnliche Richtung. Und ja, also ich bin da wirklich voll des Lobes und kann mich dann nur dieser 50% gefühlt anschließen, die es dann am Ende abfeiern.
Ja, 8 Millionen Klicks gab es schon, also Streams gab es wohl schon. Das ist schon, ich habe keine Zahlen. Ich weiß nicht, ist das gut für die ARD? Reicht das aus? Gibt es da mehr? Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, der Tenor, der draußen herrscht, der spricht ja schon so ein bisschen dafür. Ich finde es auch, es hat True Detective Vibes, ja. Wir hatten die überdeutsche Serie mit Dark, deswegen wird auch Dark immer wieder herangezogen als Beispiel. Und das finde ich auch gar nicht falsch, wenn auch die Thematik eine komplett andere ist. Aber was wir an Dark ja auch so geliebt haben, war eben auch das richtig gute Casting. Das dürfen wir nicht vergessen. Also die alten Schauspieler gegen die jüngeren Versionen und sowas, das hat gepasst. Und das ist hier genau der Fall. Also es gibt hier die junge Version der Maggie, es gibt die junge Version des Kais und es gibt halt einfach in diesen Flashbacks, die passen, die sind stimmig, das ist super gecastet worden. Die Schauspieler, muss ich wirklich sagen, ein paar davon kannte ich schon aus anderen Serien und haben mich zum Teil wirklich weggehauen. Ganz ehrlich, also von Felix Kramer bin ich mittlerweile gewöhnt, dass der abliefert. Ich bin ja auch ein Fan von Dogs of Berlin, auch wenn diese Serie damals auch unfairerweise gelitten hat und nicht die Rezeption bekommen hat, die sie verdient hätte. Aber ich bin ein großer Freund davon und hallo, warten auf den Bus. Ja, brauche ich nichts weiter sagen. Aber zum Beispiel für mich so ein Highlight war wirklich, und das habe ich auch geschrieben, ich habe ja den euch dann gesagt, oder dir glaube ich gesagt, und dem Schauspieler selber, nämlich dem Sebastian Ozenowski, habe ich geschrieben, ich glaube, es ist Folge 7, es ist eine relativ simple Szene, nämlich in diesem Containerdorf, das sie aufbauen müssen, um den Fall zu bearbeiten. Das LKA ist da mit massig Leuten natürlich wegen diesem Leichenberg. Das Ganze sieht aus im Grunde wie eine UFO-Zentrale. So kennen wir das aus amerikanischen Filmen. Da ist ein außerirdisches Artefakt gefunden worden und dann wird da eine Zeltstadt aufgebaut und das haben wir hier auch. Und er wird mit seinem Charakter, er ist nämlich einer der beiden Angler, die Leichen finden, wird in die Enge getrieben und dem wird dann mit einem Trick wollen sie halt quasi mehr aus ihm rauslocken. Und wie der dann abliefert, wie der dann, weil er denkt, dass etwas passiert ist, was de facto nicht passiert ist, aber ich will das ja auch gar nicht, ihr merkt das, ich tanze da ein bisschen rumrum, ne? Ich saß da und hab gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr in einer Szene, die bei anderen Serien einfach nur so nebenbei funktioniert, so eine Verhörszene, zieht er dieses Register. Ich war total geflasht, also wirklich.
Ja, vor allem dann halt auch seine Reaktion, als er mitbekommt, welches Spiel halt mit ihm gespielt wurde, ne? Das ist wirklich absolut großartig. Ich finde auch, dass der komplette Cast absolut überzeugt, teilweise Spitzenleistung abliefert. Du bist sozusagen hier Team Felix Kramer und ich bin Team Caroline Schucht. Also die hat mich total begeistert von Anfang bis Ende. Die hat mich richtig gefangen genommen. Das heißt nicht, dass ich Felix Kramer schlecht fand, gar nicht. Der war auch super. Nur, dass sozusagen bei mir das Pendel ein bisschen in die andere Richtung ausschlägt. Es gibt eine Rolle und die hat, muss ich jetzt auch sagen, zum Glück nicht ganz so viel Screentime, weil ich fand ich fand die wirklich sehr hölzern in ihrer Darstellung. Das war die die Mutter von Maggie.
Ah, Bettina Wegner.
Okay. Ja, die fand ich nicht, fand ich nicht gut. Mhm. Die fand ich sehr hölzern, wie die geredet hat. Und also da dachte ich immer, das ist so der einzige kleine Wermutstropfen schauspielerisch. Mhm. Wie gesagt, die hat nicht so viel Screentime und das schadet der Serie jetzt insgesamt auch überhaupt nicht, aber das ist mir irgendwie sehr, sehr deutlich aufgefallen.
Mir gar nicht, muss ich sagen. Also einmal ganz kurz zu Bettina Wegner, ist eigentlich keine Schauspielerin, ist nämlich Liedermacherin und Lyrikerin und du wirst sie vielleicht kennen, weil die hat das Lied geschrieben, sind so kleine Hände.
Kommt ein Kinderlied.
Also, ja, was? Es sind so kleine Hände.
Sind so kleine, nee, keine Ahnung.
Sind so kleine Hände. Also ich fand ihre Darstellung gut. Ich fand sie sehr zurücknehmend und ich habe der abgenommen, dass sie lange schon leidet, aber halt maßgeblich auch, weil sie gegenüber Volkmar Kleinert spielt, der das hier, finde ich, einfach auch hervorragend macht. Ich hatte tatsächlich castmäßig, habe ich mit nichts gelitten. Ich finde die alle gut. Und ja, ich gebe dir komplett recht. Also was Caroline Schuchte abzieht, ist super. Es ist spannend. Und ich finde es auch super gut, dass man quasi... Sie ist die zentrale Rolle. Um sie dreht sich nachher alles. Sie ist die wir quasi wie in einem Game nachher beim Endgegner sehen. Und trotzdem wird sie langsam eingeführt und ist dann da und ist so unnahbar am Anfang. Ja, alleine die Art, wie sie da ankommt. Also sie arbeitet in einem Schlachthaus. Sie fährt in ihrem Blaumann quasi im Zug und wir wissen überhaupt nicht, wer ist sie, was ist sie, warum ist sie. Und wie ist sie zu dem geworden, was sie da ist? Warum ist sie? Sie wirkt so hart, sie wirkt spröde und dann lernst du immer so blättermäßig beim Entblättern stellst du so fest, ach so, ja, das, ne, also hier ist diese Tragödie passiert, sie hat jung ihren Bruder verloren, darüber ist diese Freundschaft kaputt gegangen, die berufliche Entscheidung hat nicht zu dem geführt, was sie gerne wollte. Und gerade dann in den Flashbacks, finde ich, auch ihre junge Version, gespielt von der Alex Heiblum. Ja, also ne, die erste Konfrontation mit den Eltern, solche Szenen in diesen abgewrackten Häusern, die, wenn ich das richtig verstanden habe in den Interviews, die wurden zum Teil nicht gebaut dafür. Die gibt es so. Ja, die sind da, wo sie gedreht haben, an der polnischen Grenze, ein Teil auch im Oderbruch und auch in Görlitz und sowas, stehen Häuser, die wirklich so quasi ausgemergelt aussehen, ne? Weißt du, wie ich meine, so, also da, das ist nicht drapiert worden, die Tapete ist nicht extra schlampig angebracht worden und abgerubbelt, sondern die Häuser stehen da so. Und ich finde die Häuser, die ganze Gegend, auch das Color Grading, die erzählen da nochmal eine ganz eigene Geschichte. Fällt mir gerade ein, Mensch, der Anfang, wie findest du den Anfang? Also das quasi das Intro. Fand ich richtig, richtig gut, wie das Wasser langsam steigt.
Ja, und auch das Sounddesign mit diesem kleinen Intro-Jingle erinnert doch sehr halt an moderne Netflix-Produktionen, die in ein ähnliches Genre schlagen. Also von daher hat man da schon versucht, jetzt hier mit dem Zeitgeist zu gehen und es hat super funktioniert. Also ich fand das Intro ziemlich gut.
Ja, mit dem Zeitgeist gehen, das ist ja wieder so ein Thema, kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Das ist ja mit Absicht für die Mediathek gemacht worden. ARD versucht, die Mediathek aufzuwerten, dass das nicht einfach der Ablageort ist für Sachen, die mal bei denen liefen, sondern dass sie wirklich gezielt eben sagen, wir produzieren dafür. Die produzieren viel, wahrscheinlich mehr, als uns allen bewusst ist, wie ich gestern Abend gesehen habe. Und das fand ich halt eben spannend. Das ist auch eine Produktion, die CBS ist daran beteiligt. Ein amerikanisches Unternehmen, die also die weltweit Rechte daran haben. Die ARD hat die deutschen Rechte und die CBS die weltweiten Rechte und das ganze Ding wird halt eben auch wahrscheinlich dann einen weltweiten Release haben. Da bin ich sehr gespannt, wie das ankommt. Deutsche Serien haben es ja, weiß gar nicht, wie schwer oder wie leicht sie es haben, aber ich habe immer wieder mal auf IMDb eben gesehen, dass eine Serie wie Dark da schon richtig abgefeiert wurde und dass auch Dogs of Berlin im Ausland wohl lief. Kann mir schon gut vorstellen, dass da nochmal so ein bisschen eine positive Welle kommen wird.
Ja, zurzeit steht die Serie bei IMDb nicht in gleichen Regionen wie bei Dark. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass halt so viele Leute einfach dann vor den Kopf gestoßen werden, weil sie was bekommen, was sie nicht haben wollen.
Ja, ne? Das glaube ich auch.
Das ist das Problem gerade bei der...
Das siehst du auch bei Google-Rezensionen, da dümpelt das auch so vor sich hin. Ja, ich glaube wirklich, wenn du da nicht mitgehen kannst, ich kann das total verstehen. Du hast was anderes erwartet, dann kommt da das und dann sagst du, ach nee, dann gehe ich doch wieder und guck hier, keine Ahnung, der Pass weiter oder irgendwie sowas. Ne?
Und weißt du, wer das auch gesagt hat und auch abgebrochen hat? Hat mir gestern gerade der Berg erzählt, Bergs Mama.
Ach, guck an. Exakt
mit der Begründung, das ist jetzt so Mystery-mäßig. Ich weiß auch gar nicht genau, ich weiß auch nicht, ob Berg das jetzt wusste, bei welcher Folge sie abgebrochen hat, also ob sie dann noch, ob sie es überhaupt bis zur vierten Folge geschafft hat, aber ihr war das auch nicht Krimi normal genug anscheinend.
Genau, normal genug. Und das ist genau der Punkt. Wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen. Ich finde, das ist auch legitim. Wenn du einfach erwartest, da ist ein Ermittlerduo, ich hätte gerne, dass sie den Fall lösen und das sollte maximal, also dass das 8 Stunden dauert, ist mir eigentlich schon zu lang. Aber auf der anderen Seite sind eben, wie ich gerade schon gesagt habe, auch so eine Serie wie Der Pass hat auch wirklich, wirklich eingeschlagen und es ist auch düster und es ist auch, wir sehen viel Wald, wir sehen viel Trostlosigkeit da in der Landschaft und so und dann... Ich würde mir halt schon wünschen, dass mehr Leute einfach sagen, wir gucken mal weiter. Wenn man das wegen dem Twist wirklich nicht sehen kann, verstehe ich das. Ich finde trotzdem, man sollte dem eine Chance geben, alleine weil es so ein weirdes Projekt ist. Also hättest du mir je gesagt, dass es diesen Genre-Mix in der ARD-Mediathek, ich meine alleine das Wort, hört euch das so an, ARD-Mediathek, das ist wie Bücherei, da gehe ich nicht hin. Ja, und dann liegt da so eine Perle. Dann denke ich mir auch so, okay, ich muss mich umstellen. Ich bin hier nicht der Ortskundige. Ich weiß nicht alles. Ich muss mir das ansehen. Lineares Fernsehen habe ich vor Jahren aufgegeben, findet bei mir nicht statt. Deswegen bin ich ja dankbar, dass es die ARD-Mediathek gibt. Und ich würde mir das in der normalen Veröffentlichung wahrscheinlich auch nicht ansehen. Und ich kann auch verstehen, wenn so der Standardgucker, der nicht die Mediathek besucht, sondern dann läuft das, weiß gar nicht, wann das lief, Freitagabend vielleicht um 10, weil früher geht nicht, wegen da liegen Leichen. Blut gibt's ja auch nicht knapp, finde ich. Ja, denke ich mal, dass man dann auch so abends um 22:30 sich auch sagt, wow, muss ich mir das jetzt noch eine Stunde angucken? Und dann kommt Folge 4 und dann denkt man sich auch, ach, weißt du was, eine schöne alte Folge, die 2 mit Matula, das langt auch.
der gute alte Matula.
Ja, habe ich gerne früher auch gerne geguckt, da war ich auch so. Vielleicht war ich da, mein Gehirn war noch nicht so ausgereift. Ich denke, wir machen jetzt hier einen Break. Ja. Wir gehen gleich nochmal so ein bisschen ins Spoiler-Teil. Wir wollen euch jetzt alle hier zurücklassen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, von mir eine klare Empfehlung. Ich werde nicht müde, das Leuten zu schreiben und ich werde das auf die Liste der besten Serien nehmen. Das ist sicher. Alleine für dieses Projekt, alleine für den Mut und weil ich einfach wahnsinnig viel Spaß hatte damit. Und wenn ich jetzt die 2 anderen Sachen abgeschlossen habe, die ich in der Mediathek gefunden habe, dann werde ich das nochmal sehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil meine Sofabegleitung, meine Entzückende ist ausgestiegen und das kann so nicht bleiben. Die muss mal einsteigen.
Ui. Ja. Okay, da wird sie jetzt genötigt beim nächsten Mal. Da wird sie ans Sofa gefesselt, bis sie sagt.
Wir machen da natürlich einen fairen Deal. Ich gucke mir weiterhin Taylor Swift Videos an, wenn sie die hat und guckt sie dafür bei Oderbruch mit.
Klingt nach einem fairen Deal, von daher alles gut. Ja, ich könnte jetzt nur fast alles wiederholen, was Mo gesagt hat, ob es bei mir jetzt in die Top 3 der Serien des Jahres, ob sie das schafft, das weiß ich noch nicht. Sie hätte es auf jeden Fall auch bei mir durchaus verdient und ja, ich brauche nicht alles wiederholen. Das ist eine Top-Serie, sie traut sich was und sie sollte von jedem zumindest mal angetestet werden und dann schaut, was ihr draus macht ab Folge 4.
Genau, also an die jetzt auflegen, tschüssi.
Jetzt kommt ein Spoiler, wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält sie jetzt die Ohren zu.
Jetzt geht's weiter, Spoiler-Teil.
Jetzt geht's weiter.
Also, Steven, Folge 4, jetzt sind Vampire.
Ja. Und ich dachte mir so, Scheiße, das wurde mir vorher schon mit einem Zaunpfahl eigentlich ins Gesicht geprügelt. Also
ich finde gar nicht Zaunpfahl, ich finde aber schon, ja, wenn du in diesem Genre unterwegs bist, gibt's so ein, zwei Stellen, wo ich auch gedacht habe, ah, guck an, hat der gerade gesagt, dass die ganzen Leichen kein Blut mehr haben.
Ja, genau. Das war die erste Stelle. Ja. Da habe ich auch gedacht, klar, und ich habe auch wirklich zu dem Zeitpunkt nicht mit einem Funken irgendwie daran gedacht, das könnten Vampire sein. Also gar nicht.
Ja.
Und selbst bei der zweiten Szene, da dachte ich wirklich nur, der Junge hat einfach eine psychische Störung, dass er den da jetzt einschlabbert. Ich habe nicht gedacht, der will den jetzt dort austrinken, weil das ein Vampir ist und weil er das braucht. Ich habe das wirklich verdrängt, ich weiß es nicht. Und dann kommt diese vierte Folge, wo er zum Schluss Blut trinkt und den Tisch praktisch auseinanderreißt. Mhm. Und ich dachte mir so, wow, okay, das kann man jetzt nicht mehr mit rationalen Mitteln erklären. Dann sind das wohl wirklich Vampire.
Mhm. Ich habe auch gedacht, und das muss man auch sagen, der Julius Gause, der den jungen Kai spielt, also den Bruder von der Maggie, den sie dann auch in Flashbacks dann eben uns näher bringt, der hat das sehr gut gemacht. Und ich dachte wirklich auch, es gibt so eine Krankheit. Es gibt eine Krankheit, bei der Leute denken, sie müssten sich von Blut ernähren. Und das ist das. Und das alleine, ganz ehrlich, das wäre schon fucking weird enough. Wenn du das verarbeiten würdest in einer deutschen Krimiserie, wäre das schon abgefuckt genug. Du musst ja nicht mal den Mysteriumshebel auf 100 drehen und dann Vampire auftauchen lassen, sondern es reicht komplett, dass der Kleine denkt, er muss Blut trinken und dann stellen wir fest, der ist nicht mal alleine damit, das wäre ja auch fein gewesen. Mhm. Aber ich habe auf dem Sofa gefeiert. Ich habe den Kopfhörer, ich habe das mit Kopfhörer gehört, weil Paula hat nebenan gebastelt und ich habe gesagt, das glaubst du nicht, das wird richtig, richtig geil. Ich habe es dir nicht verraten.
Du glaubst es nicht, das sind Vampire.
Ja, also ich fand, und ab da hatte ich natürlich noch mehr Spaß. Und wir haben das vorhin ja ausgelassen, es gibt ja noch diesen Nebenplot mit diesem Waisenhaus und dass die jungen Mädchen da immer zum Allerlass gebeten werden und sowas. Ich finde auch, das muss man bei einer ganz normalen Abhandlung erstmal nicht erzählen. Das ist fein, wenn sich das dann danach erschließt. Und auch dieser ganze Plot da, den finde ich auch sehr, sehr gut. Die ganze Jagdszene quasi, die wir dann haben. Auch weil wir dem Julius quasi dabei zusehen, wie der gar nicht anders kann als das, wie er quasi Entzug macht. Ne? Und da sind wir wieder dabei. Es haben ja schon andere Filmemacher gemacht, dass sie gesagt haben, ein Vampir ist im Grunde ja nichts anderes als ein Süchtiger. Und das sagt ja hier der wirkliche Süchtige, dem der Julius dann begegnet, da im Wald, sagt das ja auch. Wir sind Süchtige. Ne? Und auch ein Vampir ist ein Süchtiger und kann nicht anders und muss durch den Entzug gehen, solange er noch kann. Und das sehen wir halt eben auch. Und ich finde, das sind halt echt spannende Szenen. Auch diese Szene, wo es dann darum ging, dass sie dann den ausgebuddelten Soldaten finden, bei dem dann leider noch eine scharfe Granate liegt, die zur Explosion kommt und das führt halt eben dann noch zu Blut. Ich finde, das ist einfach super. Und du weißt ja, ich habe ein Faible für Vampire, deswegen sowieso, also kann die Serie wahrscheinlich nicht verlieren. Aber ich finde auch, wie sie das gemacht haben, dass er dann da plötzlich nicht anders kann. Und dann, wenn seine Schwester dann kommt, die junge Maggie, wie sie dann versucht, irgendwie zu begreifen, was sie da sieht. Und wir dann auch erst begreifen, warum der Vater tut, was er oder getan hat, was er ein paar Folgen vorher getan hat. Ja. Wirklich clever gemacht. Auch diese ganzen, das meinte ich auch vorhin mit diesem Flashback. Wir sehen Caroline Schuch als Erwachsene, Maggie diesen Weg lang gehen und dann diesen Flashback haben, wie sie als junge Frau da war und sowas. Und das ist so geil gedreht und auch so gut aneinander gesetzt, dass es einfach Spaß macht, das dann nochmal zu entdecken.
Ja, also absolut. Vor allem, was du jetzt auch angesprochen hast, das finde ich sowieso immer klasse. Man sieht ein Verhalten von bestimmten Personen oder einem Zusammenspiel. Hier namentlich der Vater, wie er mit den Kindern umgeht. Und man denkt sich halt, was ist das denn für ein Penner? Ne? Wie behandelt er seine Kinder? Und hinten raus versteht man dann, warum er das gemacht hat und was sein eigentliches Ziel war. Und ich finde es immer geil, wenn man praktisch Szenen dann neu einordnen kann und das Verhalten sich dann erklärt und man eigentlich am Anfang sich in Sicherheit wiegt und das interpretiert und denkt, man hat die hundertprozentige Wahrheit dahinter. Das spiegelt ja sogar so ein bisschen so die aktuelle Problematik wieder, dass viele sich viel zu schnell eine Meinung über was bilden, ne, um dann ohne sich halt richtig zu informieren. Und hier ist es dann halt auch so, man hat einfach einen Mangel an Informationen und hinten raus weiß man dann, wie es wirklich war. Und das fand ich super. Also wirklich.
Auch zufriedenstellend, ne? Also ich bin ja zufrieden. Wenn die ARD das aufnehmen würde für eine zweite Staffel, wäre ich happy, weil ich glaube, da geht noch mehr. Da ist jetzt einfach die Tür ist aufgemacht worden, da können wir durchgehen und dann gibt es noch ganz viel zu sehen. Aber wenn das nicht passiert, und heutzutage weißt du das ja immer nicht, sind erstmal ist alles beantwortet und man wird zurückgelassen mit dem, ja, das hätte mir tatsächlich da schon auffallen können, aber jetzt weiß ich es erst richtig. Und ich glaube, deswegen sage ich auch, ich glaube, das macht den Rewatch auch tatsächlich dann einfach auch zufriedenstellend, weil dann sehe ich, was ich hätte schon alles sehen können. Ne?
Ja, ja.
Und das kennen wir ja von anderen Filmen auch. Das ist ja jetzt nicht ganz neu, aber ich finde halt eben nur, weil wenn es jetzt draußen passiert, dass jemand diesen Twist liest, der sagt dir im Grunde ja trotzdem nichts. Also außer, dass du dann sagst, ah nee, da, also mit Vampiren kann ich nichts anfangen. So. Ne?
Ich muss dich jetzt aber trotzdem nochmal fragen, du als Vampir-Fan, wie findest du denn die Interpretation des Vampir-Mythos hier? Weil das sind ja ganz spezielle Vampire, also die können im Sonnenlicht gehen, die haben nicht
logische Konsequenz, Schwächen. Finde ich richtig. Es ist wie der Daywalker, das ist die logische Konsequenz. Auch die Geschichte also mit dem Starkblut und dem, dass die Starkblüter versuchen, sich den letzten mit starkem Blut quasi zu holen, ihn auf ihre Seite zu ziehen, um dann tatsächlich immer noch einfach überleben. Und das ist ja auch so diese Ambivalenz. Die Eltern von der Maggie, die überleben einfach nur. Die haben einen Weg gefunden zu überleben und sind halt in sich so zurückgezogen, weil das so ist, wie sie sich entschieden haben, das haben zu wollen. Und andere streben halt nach mehr und haben moderne Wege gefunden. Ja, das ist auch wieder alt gegen neu. Das ist so, ne, wie wir es schon in Blade auch gesehen haben. Der junge Vampir, der sagt, nein, wir müssen an die Macht und wir haben hier Wege und wir nutzen die Vorteile der aktuellen Zeit. Und die anderen sagen einfach, nein, wir ziehen uns zurück. Wir können ein langes, langes Leben haben. Auch wenn es beschwerlich ist und so. Ich fand das gut. Also ich brauche auch nicht den Vampir, der, weißt du ja, ne, der den Umhang vors Gesicht zieht und dann kommen immer die Zähne raus und sowas. Darum geht's gar nicht. Und das ist so ähnlich wie die Liebe, die ich habe zu Let Me In oder Let the Right One In. Eben, das ist auch keine Vampirin, die wir sehen, weil sie da ihre Zähne fletscht etc. oder sowas, sondern wir sehen maßgeblich den sie sich als ihren Beschützer ausgesucht hat, wie er Menschen einfach quasi ausblutet. Und hier ist es so ähnlich. Die haben einen Weg gefunden. Ich bin damit fein, total fein.
Natürlich ist das jetzt trotzdem dann ein Fantasy-Ding, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr realistische Vampir-Variante. So würde ich das beschreiben.
Auf jeden Fall.
Also, weil man dieses ganze, was weiß ich, sich in eine Fledermaus verwandeln oder Gestaltenwandler sein oder was weiß ich, sowas hat man halt alles weggelassen. Ne? Und dadurch wirkt das geerdet und hat halt so einen sehr realistischen und düsteren Touch. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen, das ist jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal das, worüber wir kurz reden müssten, der Twist der 7. Folge, wo eine Szene, die wir vorher schon mal in einer Rückblende gesehen haben, auf einmal in einem völlig neuen Licht erscheint. Denn ursprünglich war es so, dass ein Charakter, den man vorher auch des Öfteren gesehen hat, der hat so ein eingematschtes Gesicht, so ein sehr stark vernarbtes Gesicht, dem muss mal irgendwas in der Vergangenheit passiert sein. Und als wir diese Szene zum ersten Mal sehen, war das der Bruder von Maggie, der ihn geschlagen hat mit einem Stein. Und daraufhin hat er halt diese krasse Verletzung gehabt. Und später sehen wir dann diese Szene noch einmal in der richtigen Erinnerung durch Maggie. Und da realisiert sie, dass nicht ihr Bruder das war, sondern sie selbst hat ihn weggeboxt und zwar ohne Stein und das, weil sie etwas Blut geleckt hat und in dem Moment wissen wir, sie gehört auch zu den Vampiren und das, was ich auch vorhin gesagt habe, warum sich ihr Vater so verhält, wie er sich verhält. Er wollte sie nur vor dem Ganzen schützen. Sie wollte, dass sie nie in diese Bredouille gerät, einmal selbst Blut lecken zu müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, und dieser Sucht auch zu verfallen. Mhm. Und das war wirklich nochmal so ein richtiger Schlag ins Gesicht im positiven Sinne. Also das hat mir herrlich gefallen.
Ja, den Twist habe ich dann irgendwann kommen sehen, aber habe mich drauf gefreut. Und ich gedacht habe, wenn sie das machen, dann geil, dann machen. Und ja. Wenn ich mich recht erinnere, und das wäre dann nämlich dann auch für Staffel 2, sie hat doch ein Kind. Das heißt, dann ist ja, auch sie exakt. Ein Starkblut und das Kind ist dann auch ein Starkblut. Das heißt, also auch da geht noch was. Ne? Ja. Und ja, diese Szene, nachdem wir die mehrfach gesehen haben und nachdem es dann wirklich... Die Tür ist auf, es ist weird, es sind Vampire. Der Vampir, jetzt mal in Tüdelchen gesetzt, der ist natürlich auch verantwortlich für diesen Leichenberg auch das sehen wir dann. Es ist einfach, ich finde das einfach genial. Es hat so viel Spaß gemacht. Das ist auch wie ich vorhin sagte, eine blutbespritzte Caroline Schuch, die den Endgegner da oder einen der Endgegner quasi angreift, ja, so in bester Tarantino-Manier mit Säbel und Schwert und Blut und Spritz und Zip. Das ist einfach geil, weil wenn du es schon machst, dann voll auf die 12. Und das finde ich ja, super nochmal. Also wirklich, Adolfo, Arend Remmers, Christian Alward, das ganze Team, Hut ab. Ich habe einen Heidenspaß damit gehabt, dass sie einfach die Eier hatten. Sorry. Das so durchzuziehen. Und ich finde, anders ging ja auch gar nicht mehr. Wie ich ja vorhin sagte, man hätte auch wirklich eine psychologische Geschichte daraus machen können, so wie damals bei dem Film mit David Bowie. Da ist es ja auch so psychologisch eher der Vampirismus. Und das hätte man locker machen können. Ja, und das haben sie nicht gemacht. Und dann haben sie gesagt, so, und jetzt zeigen wir euch aber trotzdem noch, und das finde ich auch ganz geil, Sachen, die ihr so dann noch nicht gesehen habt. Ne, das ist ja dann jetzt nicht der übliche Vampir-Twist. Da kommt dann jetzt der ganz alte, knattrige Opi mit 8 Meter langen Fingernägeln, der schon seit 4000 Jahren lebt und sagt, die Vampirrasse muss auf der Welt die Macht ergreifen. So, das findet ja nicht statt, sondern es ist alles rund. Es macht Sinn in dieser Bubble, in der wir sind. Und wir sind am Arsch der Heide. Und wenn Vampire irgendwann die Macht übernehmen, dann da. Weil warum sollen die in eine Stadt gehen? Es ist viel zu aufwendig. Die nehmen alle Drogen, die saufen wie die Löcher. Das ist doch kein gutes Blut. Die gehen dann schön aufs Land. Das machen die. Würde ich auch machen.
Das reine Landblut wird da geerntet.
Genau.
Also Landliebe. Landliebe Blutkonserve. Alles, was du sagst, also brauche ich nicht viel hinzufügen, außer dass mir besonders bei diesem echt guten Finale eine Szene im Gedächtnis geblieben ist, wo sie halt so mit der Kamera vom Boden so seitwärts aufsteht. Das haben die ziemlich dynamisch und cool gefilmt.
Also wirklich da, generell finde ich die Kameraarbeit ist sehr, sehr gut. Kann ich dir auch sagen, warum die sehr, sehr gut ist. Christian Alward ist ja Kameramann. Der ist ja nicht nur Filmemacher selber und Drehbuchschreiber und Teammensch, sondern der ist eben auch Kameramann. Der weiß schon, wie er das umsetzen will, was er da. Und in diesem Team, wenn die sich alle so gut verstehen, dann macht das auch Sinn, wenn die gemeinsam an dieser Idee knobeln, dann wissen die alle drei genau, wie das nachher aussehen soll. Und ich finde, ein paar Kamerafahrten, du hast es vorhin gesagt, es hat True Detective Vibes. Ich finde, es hat an vielen Stellen auch den Look. Ja, diese Kamerafahrten über den Leichenberg. Der Leichenberg an sich, hallo? Ja, der sieht sensationell aus. Das Color Grading ist geil. Wenn es dunkel ist, ist es richtig dunkel, aber eben nicht so fett übertrieben oder sowas. Noch mit Nebel und Regen und Zip und Zap oder sowas, sondern es ist einfach hier Marschland im Dunkeln. Und das
und gute Drone-Shots auch.
Ja, super. Also wirklich, wir müssen jetzt mal aufhören. Es sollte eigentlich ein Speedback sein. Wir sind gleich bei 45 Minuten. Das ist nicht normal, aber ich finde, und damit, dann höre ich auch auf. Ich finde den schimmligen Satz, das ist was Deutsches, das gucke ich nicht. Das gilt nicht mehr. Dafür gibt es gerade in den letzten Jahren viel zu viel Gutes. Es gibt sicherlich auch Klos. Gar keine Frage. Also ich bin auch nicht Fan von jeder Fitzek-Verfilmung oder so. Aber alleine, dass hier so eine Gruppe etwas umsetzen konnte, was man sich vielleicht vor 5 Jahren noch nicht getraut hätte, ist ein gutes Zeichen. Alleine, dass wir Schauspieler haben, die das dann auch mitmachen können und dass es toll aussieht und die können dann natürlich wieder bei der nächsten Historienschmonzette vor der Kamera stehen nächste Woche oder im nächsten Til Schweiger-Film. Fein, die müssen, am Ende ist das ein Markt, die müssen alle schauspielern, sie müssen alle leben. Ich finde aber wirklich, also ich habe jetzt, unsere nächste Folge wird wahrscheinlich eine Deutschstunde. So viel Kram, wie ich gerade gucke, es ist, für mich war das hier wirklich so ein bisschen, Erweckung ist ein großes Wort, aber ich finde, wir sind ein bisschen unfair, wir müssten da ein bisschen fairer werden.
Ja, aber das ist doch super, wenn wir da jetzt ein bisschen Partei ergreifen können und dann auch zu Recht, ne? Weil du sagst es ja, in den letzten Jahren hat sich das auf jeden Fall stark gewandelt und ich glaube, dass Dark dort eine große Rolle gespielt hat, weil das ja so ein immenser Erfolg war. Das hat bestimmt auch viele Türen geöffnet und ich bin da auch gespannt und ich lass mich weiter von dir beraten als mein persönlicher menschgewordener Algorithmus, also schieb mir gerne weitere Empfehlungen rüber.
Kommt.
Und ich hatte sehr viel Spaß, mit dir heute nochmal drüber zu reden, nochmal rückblickend drauf zu schauen, nochmal auf ein paar Infos von dir zu bekommen, die ich noch nicht hatte und ich hoffe, dass ihr da draußen auch jetzt richtig Bock habt, da entweder zum ersten Mal reinzuschauen oder jetzt nochmal reinzuschauen. Auch das macht es, tut es. Und ja, in dem Sinne beenden wir hier die Folge, oder?
Ja, oh. Lass uns mal gehen. Wir haben noch anderes zu tun.
Tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.